Echte Stimmen?
Echte Stimmen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört, denn ihr könnt gespannt sein auf unser neues Thema diesen Monat.
Vor einem Monat fand die NACOA-Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien statt. 150 Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet machten auf die Situation der rund 3 Millionen Kinder in Deutschland aufmerksam, die mit mindestens einem suchtkranken Elternteil aufwachsen oder aufgewachsen sind. NACOA ist eine Interessenvertretung von Kindern aus suchtbelasteten Familien und möchte vergessenen Kindern eine Stimme geben. In unserer heutigen Folge haben wir eine solche Stimme zu Gast. Andrea ist selbst ein erwachsenes Kind, in der Selbsthilfe aktiv und hat bei der Aktionswoche gesprochen. Herzlich willkommen, Andrea.
Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Andrea, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Mein Name ist Andrea, bin erwachsene Tochter aus alkoholkranker Familie. Das heißt, mein Vater hat getrunken. Ich bin quasi mit dem Alkoholismus meines Vaters groß geworden und hat natürlich auch Spätfolgen, die ich bestimmt nachher erzählen werde. Hab mir dann durch die Selbsthilfe im Alter, wo ich nachher geheiratet habe, Hilfe geholt und habe mich schon gewundert. Also ich bin Erstgeborene, wir waren 4 Kinder und ich bin praktisch, wie gesagt, mit dem Alkohol aufgewachsen. Und wo ich geheiratet habe, mein Mann hat normal, für mich, was normal trinken ist, auch getrunken, aber nicht so stark. Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht als Alkoholiker bezeichnet. Das hat sich im Laufe der Ehe rausgestellt. Wichtig war für mich, warum geht's mir schlecht? Warum geht's mir immer schlechter, wenn der trinkt, ja? Ich bin nie darauf gekommen, dass auch die Kindheit da abhängig ist von meinem Vater, ja, dieses Verhalten, gerade als Erstgeborene, dass ich mir dann wieder so jemand suche, den ich auch heirate, der diesem Trinken nicht abgeneigt ist, und so praktisch war mein Werdegang erstmal.
Und du hast gerade die Selbsthilfe gleich erwähnt, dass du dir da Hilfe geholt hast. Wie bist du denn genau dazu gekommen? Also was genau ist dein Thema oder sind deine Themen? Und wann und wie bist du dazu gekommen?
Ich habe mir erstmals Hilfe geholt, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr weiter mit dem Alkoholismus von meinem Mann. Ich habe alles weggekippt, ich habe gebrüllt, ich habe alles Mögliche versucht, ihn von seinem Alkoholismus da abzubringen, und das hat nicht geklappt. Und mir ging es immer schlechter. Ja, mein Mann hatte seine kühle Blonde, sagen wir immer, der ist halt Biertrinker gewesen, aber mir ging es immer schlechter. Das hat sich dann an mein Kind ausgelassen oder an Hund und Katze. Ich habe nur noch rumgebrüllt in der Wohnung. Ja, ich habe rumgebrüllt, weil ich selber halt frustriert war. Weil die anderen waren nicht schuld, weder der Hund noch die Katze noch mein Sohn, ja. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt holst du dir Hilfe. So kann das nicht weitergehen. Ich bin total launisch, übel gelaunt und das Leben hat nicht mehr Spaß gemacht. Und dann wusste ich, aha, für die Betroffenen, die Alkoholiker, die kannte ich AA. Und da habe ich dann angerufen, habe gesagt, okay, wo gehen wir Ehefrauen hin? Uns geht's schlecht, ja? Wo hole ich mir Hilfe? Und die haben nur gefragt, wo wohnst du? Bezirksmäßig da und da. Ja, da ist Dienstag die Gruppe, 19 Uhr, da kannst du hingehen. Da wird dir geholfen. Na gut, so hat's angefangen vor über 25 Jahren, sagen wir so. Und ich hatte Angst, da natürlich hinzugehen, ja. Und habe die Frauen sprechen gehört in der Gruppe. Ich hatte wirklich gedacht, die haben meinen Mann zu Hause. So viel Gleichnisse, ja. Und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt in der Gruppe und konnte dadurch auch viel aufarbeiten und konnte auch meinen Mann in Ruhe lassen. Und habe festgestellt dann, oh, ich habe es ja gelernt durch die ganzen Treffen, die jede Woche stattgefunden haben, dass Alkoholismus eine Krankheit ist und dass ich mein Leben nicht meistern kann. Ja, die wollten gar nicht so viel wissen, wie mein Mann geht. Die haben immer gefragt, wie geht's dir, Andrea? Wie geht's dir? Und ich konnte es nicht beantworten. Ich konnte es zu Anfang nicht beantworten. Ich wusste, was der braucht und der und die Nachbarin und so, die wollte ich alle mitschleppen. Die haben mir gesagt, du komm wieder, du musst hier, du bist Betroffener, du kannst hier lernen, also als Angehörige Betroffener. Wir arbeiten ja halt in so einem 12-Schritte-Programm wie die Anonymen Alkoholiker. Und dadurch musste ich erstmal zugeben, ich bin machtlos dem Alkohol gegenüber und kann mein eigenes Leben nicht meistern. Ich habe nur geheult. Andrea, die Starke, die Große, die alles managt, ja, kann ihr Leben nicht meistern. Das hat mich sehr betroffen gemacht, muss ich sagen. Also, ja. Ja, bin in den Gruppen sitzen geblieben, sagen wir heute, um mich wirklich nochmal zu ändern. Meine Einstellung heißt, die habe ich geändert. Die ist verrückt gewesen, die war verrückt. Und jetzt die wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um auch wieder Lebensfreude zu haben und auch den Sommer zu genießen, den Frühling, den Herbst. Die sind alle wunderschöne Jahreszeiten, das habe ich nicht mehr gesehen, weil ich total immer verblendet war mit dem Alkoholismus.
Also du hast ja gerade beschrieben, dass du dich da zu Hause gefühlt hast. Was genau gibt sie dir, die Selbsthilfe?
Die Selbsthilfe gibt mir erstmal Vertrauen und Zuversicht und Kraft und Hoffnung. Und aus dem Erzählen von den anderen, die den Weg schon gegangen sind, die schon ein bisschen länger da waren wie ich, da habe ich genau zugehört. Und ich bin ja mehr der Praktiker. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist hier wie ein Einkaufsladen. Ich suche mir das aus, was ich heute und jetzt mitnehmen kann. Und das habe ich dann selber mal zu Hause ausprobiert. Das waren manchmal ganz einfache Sachen, wo ich gesagt, oh, wenn wir jetzt wieder zu der Familienfeier gehen und musste ich meinen Mann schon vorher bearbeiten und reiß dich ja zusammen und trink bloß nicht so viel. Und die haben mir gesagt, Andrea, du kannst jederzeit wieder gehen. Das kann ich nicht machen. Ich kann doch nicht einfach da gehen. Doch, ich kann. Wer bleiben kann, kann auch gehen. Und dann sind wir wirklich zu der Familienfeier hingegangen. Das Übliche halt, Kaffee, Kuchen war noch alles normal. Dann kamen die Getränke natürlich auf den Tisch. Und dann wurde diskutiert. Und wenn die dann bei Politik angefangen haben, oh, grauenhaft, ja. Dann wusste man überhaupt nicht mehr, wie man zuhören muss, sollte und so. Mir war langweilig. Und ich habe dann einfach gesagt, ich gehe. Ich möchte jetzt gehen. Ich habe meinen Kaffee getrunken, ich habe da noch ein bisschen verweilt und dann möchte ich gerne nach Hause gehen. Ich habe da nichts mehr zu suchen. Also war einfach, die waren ja auch nicht mehr klar. Die waren ja nun schon angetrunken und das wollte ich einfach nicht mehr mitmachen. Und ich habe nur zu meinem Mann gesagt, ich möchte jetzt nach Hause gehen, kommst du mit? Aber ganz bestimmt. Ich wäre auch alleine gegangen. Also das war ganz wichtig für mich. Ich wäre auch gegangen, nur für mich. Und er hat mich mit ganz großen Augen angeguckt. Er hat gesagt, okay, er kommt mit. Und im Endeffekt, wir konnten abends noch halt Fernsehen gucken in Ruhe. Und nächsten Tag, meine Schwiegereltern waren auch da. Wir haben dann halt telefoniert und die haben mir dann von dem Restfeier erzählt. Ja, die haben sich wieder alle in die Haare gehabt. Also, wunderbar, wunderbar. Musste ich mir nicht antun. Das waren so eine Erlebnisse, wo ich sagen kann, ich muss nicht immer bleiben bis zum Schluss. Ich muss das nicht immer aushalten. Als Angehörige ist immer viel, ja, du musst das aushalten. Ja, du kannst jetzt nicht gehen. Ich habe es von meiner Mutter gesehen, die musste das ja auch aushalten mit meinem Papa. Bloß nichts nach außen tragen. Ja, und dafür sind die Selbsthilfegruppen gut, weil wir verstehen uns untereinander. Wir verstehen uns wirklich.
Wow, Andrea, wenn ich dir zuhöre, merke ich, dass es mich sehr bewegt und ich sehe, dass es dich auch bewegt. Und wir sind total dankbar, dass du hier so offen und ehrlich mit uns sprichst, dass du dazu bereit bist. Und du sagtest gerade, dass einfach nichts nach außen dringen darf. Und das finde ich total mutig, dass du dich einfach jetzt hier hinsetzt und ja dir selbst eine Stimme gibst und auch bei dieser NACOA-Aktionswoche auch teilgenommen hast. Und ich weiß, dass du auch sonst in der Öffentlichkeitsarbeit viel aktiv bist. Und da wollte ich dich mal fragen, was genau war der Anlass, dein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, obwohl du ja was ganz anderes gelernt hast?
Ja, also ich fange mal an mit diesem nach außen dringen. Die, sagen wir mal, die normalen Menschen, die Normalos, sagen wir immer, die verstehen das nicht, die nicht groß geworden sind mit dem Alkoholismus, egal, ob das jetzt von den Eltern her ist oder der Mann oder Betroffene, die können uns nicht verstehen. Die haben das nicht durchgemacht, die haben nicht diese Erfahrung, dieses Leiden, diese verstecken müssen, auch schon als Kind. Ich habe auch in den Selbsthilfegruppen nachgefragt, sagt sie, komm, erzähle das nur bei uns in den Gruppen hier. Weil die anderen werden dich draußen nicht verstehen. Die denkt nachher, ich spinne, ich habe eine Macke. Wenn ich manchmal so ehrlich erzählt habe, die haben Angst gekriegt von mir. Und die Männer, die Trinkenden, die haben Angst gehabt, dass ich die Frauen, die ihre Frauen schlau mache. Ja, wenn wir mal zusammen sind und ich sage, hier gibt es Hilfe. du kannst dich hier auch weiterentwickeln, egal ob der Mann trinkt oder nicht. Hier findest du Hilfe. Hier kannst du wieder lachen, hier kannst du wieder gut sein mit dir, ja. Hier kannst du dich weiterentwickeln. Und in Al-Anon hatte ich eine Freundin, ich sage damals immer meine Ziehmutter, die ist gleich den ersten Abend auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob sie mich umarmen kann. Umarmung, diese kannte ich überhaupt nicht aus dem Elternhaus. Da hat uns keiner umarmt, ja. Wir mussten ja meistens durch den trinkenden Papa immer uns in Sicherheit bringen und alles, ja. Da war nicht viel mit Umarmung und Liebe überhaupt, schon gar nicht, ja. Und die Frau hat mich gefragt, darf ich dich umarmen? Oh, natürlich, denn ich konnte doch nicht Nein sagen. Natürlich halt mich umarmen lassen, ja. War schon komisch. Und die hat schon in der Öffentlichkeit gearbeitet und die hat mich mal mitgenommen. Sagt so, komm mal, Andrea, wir fahren mal da und dahin. Da gibt's halt eine Versammlung von Al-Anon. Komm da mal mit. Und sie sagt, es ist auch besser, dein Mann hat jetzt Ruhe und du siehst mal, wie wir hier arbeiten, wie wir miteinander umgehen und du lernst auch neue Mitglieder von uns kennen. Und das hat gut getan und das hat mir gefallen bis zum Tag meiner Scheidung. Also in dem Jahr musste ich diesen Dienst, was ich da hatte, Protokoll, ich sage, kann euch nicht mehr dienen, ich schaffe zurzeit nicht, ich muss erst mal mein Leben jetzt regeln. Ich muss von dem Dienst zurücktreten. Und irgendwo war das auch wieder ein großer Schritt, dass ich was zugeben konnte. Ich habe jetzt keine Kraft. Ich war machtlos. Ich war auch kraftlos. Und dass ich sagen kann, ich kann nicht. Ja, es ist gewesen. Und ich habe noch zigmal diese Chance wiedergekriegt in anderen Diensten. Wir haben ja gewisse Dienste, die abgedeckt werden müssen, weil Al-Anon und auch erwachsene Kinder, wir sind ja weltweit, wir sind ja überall auf der Welt, ja. Also wir sind überall miteinander verbunden und da gibt es ja auch gewisse Dienste, die ich dann immer mal ausprobiert habe. Es war praktisch wie so ein Übungsfeld und ich konnte nichts falsch machen. Ich wurde auch nicht bestraft. Da hat nicht, ja, das nicht richtig gemacht, so wie in der Familie. Ach Gott, da war ja nie irgendwie was richtig, ja. Und ich bin daran gewachsen. Ich bin ja dadurch auch größer geworden. Mir hat's Spaß gemacht, ja. Und dann praktisch rauszugehen in die Öffentlichkeit. Das heißt, alles, was ich gelernt habe in den Gruppen, konnte ich jetzt auch weitergeben.
Ja, danke, dass du hier auch deine Erfahrung teilst hier über den Podcast. Wie lange warst du denn vorher in der Selbsthilfe, bevor du dann diese Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht hast?
War bestimmt, ja, 6, 7, 8 Jahre schon vorher in der Selbsthilfe. Und bin auch auf die großen Feste gefahren, also das heißt unsere großen Deutschlandtreffen, die überall jedes Jahr woanders stattgefunden hat. Und das fand ich toll, ja, das fand ich toll, da mit bei zu sein. Also um diesen, nicht nur Berlin, sondern auch deutschlandweit. Die erwachsenen Kinder, die treffen sich auch jedes Jahr in einer anderen Stadt. Die sind ja aus Berlin dran, also in Wandlitz. Wir haben die Jugendherberge angemietet, 4. bis zum 6. Oktober. Da finden dann ganz viele Meetings statt, Freitag, Sonntag, Sonntag. Das finde ich auch sehr schön. Und da bin ich auch wieder bei der Organisation mit. Der Flyer ist raus, Anmeldung starten. Wir können 120 Gäste empfangen. Wir freuen uns natürlich, wir haben noch Betten frei. Ja, und ich freue mich schon darauf und dann wieder nochmal neue Erfahrung, immer wieder neue Erfahrung zu machen, jedes Jahr.
Ich würde gerne nochmal zum Thema Öffentlichkeitsarbeit zurückkommen. Was genau machst du da? Vor allem, was gibt dir das persönlich? Aber genau, für diejenigen, die diesen Podcast hören und sich das vielleicht nicht vorstellen kann, kannst du kurz beschreiben, was ihr genau macht und wie das abläuft? Und dann gerne auch noch, was dir das persönlich gibt.
Also, ich kenne ja die SEKIS, ich kenne unsere Landesstelle Berlin. Die haben ja auch im Jahr gewisse Events. Die Landesstelle immer im Oktober. Dann nimmt die Selbsthilfe auch immer teil. Das heißt, wir brauchen dann einen Stand, eine Standbesetzung. Wir bringen unsere Flyers mit. Wir müssen organisieren. Wer hat Zeit? Wer kann da hingehen? Das geht immer so einen halben Tag, dass wir da auch genügend immer zu zweit wenigstens und dann nochmal, dann weiß ich nach 2, 3 Stunden, dass wir eine Ablösung kriegen, dass die Nächsten das dann halt weitermachen. Ja, also das, die Standbesetzung nach außen hin, dass wir sagen, uns gibt es hier. Die AAs, die kennen sie alle, ja, aber unsere Selbsthilfegruppe, dass es auch für Angehörige oder für erwachsene Kinder oder sogar für Kinder da Gruppen gibt, kennt ja kaum keiner. Wir sagen, ja gut, okay, wieso seid denn ihr krank? Wieso seid denn ihr krank? Der hat doch getrunken. Dieses Verständnis, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist und dass jeder betroffen ist. Jeder in der Familie, nicht nur der Betroffene, sondern auch die Ehefrau oder die Freunde und die Kinder, die kriegen doch auch alles mit. Wenn die sich streiten oder so, wie oft hört man die Kinder heulen und machen und tun. Die sind ruhig, die sind Kinder, die müssen nicht aushalten. Ja, das ist schlimm. Ja, also wie gesagt, die Standbesetzung, die wir dann machen in der Öffentlichkeit, wir müssen auch mal gucken, was kommt auf uns zu. Früher haben wir bei den AA-Freunden, und ja, wir sagen, Andrea, wir sind jetzt auf dem Selbsthilfefestival, wir sind da und da und da. Und die Arbeit besteht ja dann in der Öffentlichkeitsarbeit immer diese zu organisieren. Wo können wir teilnehmen? Wo wollen wir teilnehmen? Und dann halt auch Leute finden aus unserer Selbsthilfe, die daran auch mitmachen. Wir gehen auch in Schulen, ja. Schul ist dann nochmal ein anderes Projekt. Hier in Berlin ist es so, dass es immer hier zwei Öffentlichkeitssprecher gibt oder Koordinatoren, die sich das so ein bisschen aufteilen und dann eben praktisch die treffen sich dann auch nochmal, auch hier bei Seges in den Räumlichkeiten und besprechen das so alle 3 Monate, was steht an, was ist der Plan, wer kann mitgehen, dann wird auch Feedback gegeben, wie war der Schulbesuch da und da, hat der sich gelohnt, wollen wir das nächste Jahr auch wieder machen, das muss ja auch alles so ein bisschen besprochen werden, ja. Da natürlich dann unsere Kontaktkarten, unsere Flyer verteilen und einfach auch mit den Leuten kommunizieren. Jetzt ist auch nochmal im St. Hedwig Krankenhaus der Selbsthilfemarkt, der findet im Juni wieder statt. Dann seelische Gesundheit ist heute die E-Mail gekommen. Da können zum Beispiel die Gruppen, die Selbsthilfegruppen, die Gruppen einfach offen machen. Ja, dass sie sagen, jeder ist willkommen, guckt euch mal eine Gruppe an, egal welche Gruppe das jetzt zurzeit ist. Wir müssten uns dann anmelden. Um eben dabei zu sein und dann gibt's halt von der seelischen Gesundheit diese Selbsthilfe, die tragen das dann in so ein kleines Büchlein, was zurechtgemacht ist und dann wird das halt hier so weit ausgestreut, ja. Das sind so Sachen für Öffentlichkeitsarbeit oder wenn wir halt hier so eingeladen werden, halt zu sprechen oder wir haben dieses Jahr oder letztes Jahr in Eigenarbeit, dass alle, ob die anonymen Alkoholiker, die Alanons, die Esssüchtigen, die Coda, die Abhängigen, die EA, Emotion, also alle A-Gruppen, wir haben 12 Schritte und jede Gruppe hat vor einem Schritt gesprochen und das war im buddhistischen Tempel. Wunderschön, wunderschöne Ambiente, die haben dann gekocht da für uns, denn da waren wir so einen ganzen Tag gefüllt, ja. Auch wunderschön. Jetzt am Ostermontag spreche ich auch in Potsdam bin ich eingeladen worden von den AAs. Die haben auch so ein 12-Schritte-Meeting, so einen ganzen Tag, den Ostermontag wird organisiert. Da frage ich auch mit hin. Ich sage, okay, spreche da zu den Schritten halt. Dann wird es nochmal abgesprochen, dann bist du dran, wie viel Zeit haben wir da. Dann wird besprochen, was bieten wir an. Kaffee, Tee und so, ein bisschen Ambiente. Abends wird ein ganz normales Meeting gemacht, zusammen praktisch mit dem Alkoholiker, wir Frauen und weiß ich nicht, wer noch kommt. Kinder werden vielleicht nicht kommen, Erwachsene vielleicht, erwachsene Kinder. Okay, also dann sind das so eine internen Familien-Events. Muss ja alles organisiert werden. Ja. Dieses Jahr steht noch aus, wir fahren dieses Jahr nach Wels. Großes Deutschlandtreffen in Österreich, da sprechen wir Alanons auch auf diesen Treffen. Oder bei Universitäten, wir sprechen jedes Jahr im Zoom bei den angehenden Studenten. Wir waren auch hier in der Ärztekammer. Da sprechen auch erst die Alanons und dann die AA-Freunde zu den angehenden Ärzten, wo wir immer wieder sagen, nimmt uns mit ins Boot, wir Angehörigen. Wir sind genauso krank. Es stinkt zwar nicht, aber wir sind nervlich ganz schön fertig und alles. Nimmt uns mit, guckt die ganze Familie an. Ja, immer wieder zu sagen, nimmt uns mit ins Boot, wir sind auch krank. Wir sind auch geschädigt. Also, großes Thema, geht nicht von heute auf morgen, wird nicht, das dauert alles immer seine Zeit, aber es wird besser.
Ich finde es total interessant, dir zuzuhören und ich hätte noch 1000 Fragen und wir könnten, glaube ich, hier noch eine Stunde länger mit dir sitzen. Trotzdem geht es so langsam dem Ende zu und wir hätten noch so 3 Fragen. Und die eine, die mir jetzt gerade noch gekommen ist, ist, dass sich das nach einfach sehr viel Zeit auch anhört, die ihr da investiert. Und ich frage mich, lässt sich das denn, wenn man noch berufstätig ist, wie lässt sich das in den Alltag integrieren? Kann man sich aussuchen, was man macht, wie viel man macht?
Ja, als in der Pflegetätige habe ich ja auch Schichtdienst und da kann ich so eine Events, was mir am Herzen liegt oder so, sage ich, möchte da und da wunschfrei haben. Also wir können uns dann immer wunschfrei eintragen. Und dann habe ich wieder, ach, wenn ich dann endlich auf Rente bin, dann kann ich auch vormittags mal was machen oder zu anderen Zeiten und so. Natürlich, jetzt kann ich's machen, jetzt klappt das alles, jetzt ist mir das egal, ob das Vormittag oder Nachmittag ist. Aber wir müssen uns das organisieren. Und wir wissen auch, dass manche wirklich sehr eingespannt sind. Die können natürlich nur kleine Dienste übernehmen. Wir gucken, wie viel Zeit hat jeder.
Andrea, ich würde gerne nochmal auf diese Aktionswoche zurückkommen wollen und wollte dich fragen, was dich dazu bewogen hat, dort mitzumachen, was es dir bedeutet hat und ob sich irgendwas dadurch für dich verändert hat.
Ich habe geguckt, das kam ja relativ schnell per WhatsApp. Ja, und habe gedacht, oh, das ist gut, das könnte ich machen, das macht mir Spaß, die Geschichte da zu teilen, halt mit anderen und nicht bei den in einer Selbsthilfegruppe, was ja für mich neu war, sondern für Bedienstete, die aus dem sozialen Bereich kommen, die ja doch damit auch zu tun haben. Und ich fand die Veranstaltung mit beiden gut. Also einmal diese natürlich hier von Seekes da aufgezogen mit den Zahlenwerken und so. Und dann durfte ich meine Geschichte erzählen. Ja, da nochmal die Erfahrung zu teilen, dass das wirklich super, super wichtig ist. Und gerade am Abend, ich sage, meistens finden die ja am Abend statt, wo der Arzt nicht da ist, wo kein Psychologe zu greifen ist. Aber da sind wir da. Ja, das einfach nochmal zu sagen und wichtig und was ich mir immer wieder wünsche, die Zusammenarbeit mit den, praktisch mit den Bediensteten und der Selbsthilfe. Ja, wir werden nicht auf ganz eine Ebene kommen, die sind bezahlte Kräfte, wir sind unbezahlte Kräfte, wir machen das alles ehrenamtlich und gehe auch für mich in die Gruppe, nicht für andere. Ja, das ist auch nochmal dieser Unterschied. Aber trotzdem können wir zusammen kooperieren. Ja, dass die Seekes, die rufen mich an und sagen, Mensch, ich habe hier jemanden, die Freundin ist da suchtkrank und der weiß nicht die Hilfe, dass ich da sage, okay, die schicke ich halt in die und die Gruppe, kann ich weiterempfehlen, ach, hat keine Zeit, hat Kinder, dann eben per Zoom, dann eben über die Zoom-Meetings, die sind ja auch ganz groß rausgeschossen, dann hol dir da Hilfe. Ja, also das ist so ein bisschen draus geworden und dann hoffe ich natürlich auch weitere Zusammenarbeit.
Dadurch, dass du ja schon sehr lange Erfahrungen gemacht hast mit der Selbsthilfe und deinem Weg in der Selbsthilfe, wollte ich fragen, ob du dem einen Titel geben kannst. Also wenn du das jetzt in einem Buch oder in einem Aufsatz zusammenfassen würdest, wie würde die Überschrift da lauten oder wie würde der Buchtitel dann sein?
Ja, Bücher wollten wir alle schreiben. Ich habe schon 122 DIN A4 Seiten auf dem Computer, so ist es nicht, ja. Aber da fehlen noch bestimmt 380 Seiten, ja. Erst hatte ich gedacht, meine Lebensgeschichte oder mein Leben danach, ja. Mein Leben danach. Ja, nachdem ich das alle durchgemacht habe, diese Theater und diese Entwicklungsstufen, waren ja Entwicklungsstufen, ja. Die immer wirklich da zu beschreiben und so. Ja, vielleicht sollte ich doch mal mein Buch weiterschreiben. Ja, es gibt zwar schon hier noch Selbsthilfebücher, aber ja, schreiben tut gerne. Mein Leben danach, also so, ja, das würde ich jetzt als Titel nehmen. Danke.
Andrea, wir kommen jetzt gerade langsam zum Ende und wir wollten dich fragen, ob wir irgendwas noch nicht gefragt haben. Gibt es etwas, was du noch hier lassen möchtest?
Ja, also ich wollte noch mal hier lassen, auch in der Schule. In der Schule, so gerade so in der Grundschule, habe ich immer auch als erwachsenes Kind ja aus alkoholkranker Familie festgestellt, dass ich anders bin wie die anderen. Ja, die hatten eine schöne Schulbrote immer alles mit und waren auch hübscher angezogen und die waren irgendwo, die waren lockerer. die waren anders. Also ich musste ja auch viele erstmal wegmachen. Ich war eine ruhige Schülerin. Ja, betragen, toll, sehr gut, aber wenn die wüssten, ja, wenn die wüssten. Und ich hatte nur eine Verbündete, ich weiß ja nicht, ob die nachher in der Oberschule war, die hatte auch einen saufenden Papa zu Hause wie ich. Und ich wollte mal die Mütter zusammenbringen, dass die sich mal unterhalten. Aber meine Mutter hat sich nicht außer Haus getraut und die andere Mutter auch nicht. Also ist leider Gottes nie dazu gekommen, aber ich konnte mich mit der Freundin austauschen. Wenn wir gesagt haben, wie war wieder, oh, der ist dann wieder dicke Luft, bei mir auch, ja. Das war schon, aber auch die Einzige, ja, die war dann auch anders so, naja, die war mir dann gleich getan. Oh, und die anderen waren alle fröhlicher und ich wollte auch so fröhlich sein und ich wollte ja auch mehr mit denen auch mehr zusammen sein, ja. Aber ich habe schon gemerkt, ich bin anders, du musst ruhig bleiben, du bloß nicht nach außen irgendwann zeigen oder so, komische Gefühle. Damals schon wirklich von der Grundschule aus immer. Und wenn irgendwas ist, wenn ich Schläge gekriegt habe zu Hause oder grüne Flecken, dann ist Opa gekommen. Opa hat in der Schule immer alle regeln müssen, damit ja nicht nach außen geht. Das Jugendamt oder so. Die hätten uns da sofort abgeholt. Ja, wenn da wüssten, saufender Vater oder so. Ja, das wollte ich noch mal hier lassen. Also, wir Kinder sind anders. Wir Kinder sind anders, ja.
Ja, danke. Das hat ja nochmal gezeigt, wie sehr das System Alkoholfamilie von, ja, wie groß das System und stabil gehalten wird, dieses System von allen, die quasi mit da drinne hängen, dass es gut ist und wichtig ist, Verbündete zu finden, die eine verstehen. Und das ist ja quasi die Selbsthilfe. Und du hast es ja anscheinend von Anfang an gemacht, dann mit deiner Klassenkameradin dich da austauschen zu können. Das ist ja schon auch sehr viel wert. Und sehr viel wert sind die Selbsthilfegruppen. Das erfahren alle, die in der Selbsthilfe sind und die unseren Podcast lauschen, haben das sicherlich auch schon mitbekommen. Vielen lieben Dank, Andrea, dass du hier warst, unsere Gästin, und dich hier ausgebreitet hast mit deinen Erfahrungen.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank.
Dann bedanke ich mich hier genauso. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen von meiner Lebensgeschichte erzählt und meine Erfahrungen hier ausgetauscht und hoffe, dass es dem einen oder anderen Hörer halt hilft. Ich kann es nur immer wieder befürworten. Holt euch Hilfe. Hilfe ist wirklich da und Hilfe, ja, professioneller Seite, aber holt euch die auch von der Selbsthilfe. Wir sind die Experten. Wir haben so viel durchgemacht. Ja, und wir wissen, um was es dreht. Und ja, wir nehmen jeden gerne auf, egal wie tief der halt drin steckt.
Echte Stimmen?
Echte Stimmen.